Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. In Griechenland macht die radikale Linke auf Opposition. Eine Dreierkoalition zeichnet sich ab.
Die Koalition hat die Chance, die ihnen Europa gibt,
meint Griechenland-Experte Nils Katrizke im Gespräch. Dann alle Macht den Generälen. Ägyptens Reformprozess fällt zurück. In Kairo herrscht Verwirrung. Nahostkenner Arnold Hottinger appelliert an Geduld.
Die Vorstellung, morgen kommt die Demokratie, das war eine gänzlich falsche Vorstellung. Und dann auch die Vorstellung, wenn gewählt wird, dann ist die Demokratie da.
Und wie aus einem einfachen Liverpudlian ein adliger Sir wurde. Damit.
You tell lies, thing and I can see. You can't cry, cause you're laughing at me. I'm down. I'm really down.
Paul McCartney wird 70. Der Beatle läuft und läuft und läuft. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Nun soll es in Griechenland zügig vorangehen. Nach seinem Wahlsieg gestern führt der Chef der Nea Dimokratia, Antonis Samaras, bereits erste Koalitionsgespräche. Er plant eine Regierung der nationalen Rettung aus drei Parteien. In Europa hat der Sieg der Konservativen für Erleichterung gesorgt. Zur Stimmung in Griechenland selbst der Bericht von Rodetea Seralidou.
Kostas Kritikos sitzt in einem Athener Café. Der 50-jährige Mann ist zufrieden mit dem Wahlergebnis. Jetzt will er nur noch eins, dass Griechenland rasch eine Regierung bekommt. Jetzt müssen die Politiker Kompromisse eingehen für das Wohl des Volkes. Sonst werden wir schwierige Zeiten durchmachen. Kostas hätte am liebsten eine Regierung, in der alle Parteien teilnehmen und somit in die Pflicht genommen werden. Auch die linke Syriza. Nur so kann die Regierung ihr Programm umsetzen. Wenn Syriza nicht mitmacht, werden sie sich gegen alle Reformen stellen und andauernd auf die Straße gehen. Daraus wird nichts. Die Syriza hat bereits gestern erklärt, dass sie in die Opposition geht. Die meisten anderen Politiker sehen allerdings die Dringlichkeit einer breiten Koalitionsregierung und wollen sich diesmal auf die wichtigsten Programmpunkte einigen. So auch der Abgeordnete der konservativen Nea Dimokratia, Yannis Draghakis. Wir sind es hierzulande zwar noch nicht gewohnt, Koalitionen zu bilden, aber wir müssen es versuchen. Es muss gelingen, weil das der Wunsch des Volkes ist. Am 6. Mai wollte das Volk die Parteien mit seiner Stimme vor allem abstrafen. Jetzt will es eine breite Regierung. Diesen Wunsch hegt auch die 37-jährige Chrisa. Die junge Mutter hofft, dass die griechischen Parteien diesmal ihr Ego beiseite schieben. Sie möchte, dass Griechenland endlich zurück zur Tagesordnung kehrt und die Reformen umsetzt, die es seinen EU-Partnern versprochen hat. Wir brauchen eine Regierung und Stabilität. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Griechenland muss in der Eurozone bleiben. Ich hoffe, dass die jetzige Situation bald überwunden wird, dass wir wieder unseren Optimismus zurückgewinnen. Wir müssen aber für alles gewappnet sein. Denn sollte diesmal wieder keine stabile Regierung zustande kommen, müssten die Griechen ein drittes Mal wählen. Das, so heißt es in Athen, könne sich Griechenland und Europa wirklich nicht mehr leisten.
Und diese Koalitionsverhandlungen in Athen, die laufen auf Hochtouren. Wir wollen wissen, wo sie stehen. Zuerst hat jetzt aber Eva Gammerter die Nachrichten des Tages.
Nach der Präsidentenwahl in Ägypten haben sich sowohl der Muslimbruder Mohamed Mursi als auch der frühere Regierungschef Ahmed Shafik zum Sieger erklärt. Der oberste Militärrat hat allerdings gestern die Macht an sich gerissen und die Befugnisse des künftigen Präsidenten deutlich begrenzt. In einer Verfassungserklärung übertrug er sich umfangreiche Kompetenzen des aufgelösten Parlaments. Formell werde der Militärrat dem neu gewählten Präsidenten Ende Monats die Macht übergeben, erklärten die Generäle. Das Rüstungsunternehmen Mowag in Kreuzlingen baut 270 von rund 900 Stellen ab. Die Firma, die zum US-Rüstungskonzern General Dynamics gehört, teilt mit, sie reagiere damit auf die schlechte Auftragslage. Der Stellenabbau soll zum Teil durch Frühpensionierungen und natürliche Fluktuationen abgefedert werden, heißt es weiter. Die Gewerkschaft UNIA kritisiert, mit dem Stellenabbau müssten die Mitarbeitenden für eine falsche Geschäftspolitik büßen. Die MOVAG müsse endlich die Weichen stellen in Richtung eines zivilen, nachhaltigen Unternehmens. Die Schweiz hat 210 Projekte genehmigt, um die Entwicklung jener 10 Länder zu unterstützen, die 2004 der EU beitraten. Ausgegeben wurden bis jetzt rund 160 Millionen von insgesamt 1 Milliarde Franken. Es gehe darum, mitzuhelfen, in diesen Staaten in Mittel- und Osteuropa die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu verringern, teilen die Bundesbehörden mit. Die sogenannte Kohäsionsmilliarde wurde vor 6 Jahren in einer Volksabstimmung angenommen. Die Schweizer Armee hat seit Mai letzten Jahres 6.500 Waffen eingezogen. Dazu wurden mehr als 300.000 Dossiers von ehemaligen Armeeangehörigen überprüft, wie das Verteidigungsdepartement mitteilt. In 300 Fällen konnte die Armeewaffe noch nicht eingezogen werden, heißt es in der Mitteilung. Diese ehemaligen Soldaten würden nun den zivilen Behörden der Wohnsitzkantone gemeldet. In der Schweiz ist eine weitere Volksinitiative gegen das Passivrauchen lanciert worden. Genfer Bürger wollen mit dem Begehren «Schutz der Gesundheit vor dem Passivrauchen» Fumoirs verbieten und auch an bestimmten Orten im Freien ein Rauchverbot einführen. Im September kommt die Volksinitiative der Lungenliga «Schutz vor Passivrauchen» an die Urne. Die Initiative will Arbeitnehmende vor dem schädlichen Rauch schützen. Unbediente Fumoirs sollen weiterhin erlaubt sein. Die Sprengung von rund 2000 Kubikmetern losem Fels oberhalb der Gotthard-Bahnlinie im Kanton Uri ist nach ersten Erkenntnissen erfolgreich verlaufen. Die Sicherheitssprengung wurde nötig, nachdem vor knapp 10 Tagen ein Felssturz die Gotthard-Bahnlinie verschüttet hatte. Die Strecke ist seither unterbrochen. Die SBB hofft, dass sie am 2. Juli wieder in Betrieb genommen werden kann. In Saudi-Arabien hat König Abdullah einen neuen Kronprinzen ernannt. Gemäß dem staatlichen Fernsehen handelt es sich um Prinz Salman, den 76-jährigen Halbbruder des Königs. Salman ist Verteidigungsminister und soll diesen Posten auch behalten. Die Ernennung wurde nötig, nachdem am Samstag Kronprinz Nayef in Genf gestorben war. In Nigeria hat sich die radikal-islamische Sekte Boko Haram zu den Anschlägen vom Wochenende auf christliche Kirchen bekannt. Boko Haram kämpft für einen islamischen Staat im Norden Nigerias. Als Reaktion auf die Bombenanschläge gegen die Kirchen gingen jugendliche Christen auf Muslime los und zündeten eine Moschee an. Laut Behördenangaben starben bei den jüngsten Gewaltausbrüchen zwischen Muslimen und Christen mehr als 50 Menschen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.939 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.739 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 95,54 Rappen. Das Wetter, morgen in der ganzen Schweiz zunächst ziemlich sonnig und 28 bis 32 Grad heiß. Am Nachmittag im Jura und in den Alpen einige Gewitter, gegen Abend auch im Flachland stellenweise Platzregen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Das Wochenende hat Entscheidungen gebracht und doch stellen sich viele Fragen. Das große Wie weiter in dieser Sendung? Wie weiter in Griechenland? Der Stand der Koalitionsverhandlungen und Fragen nach Mexiko, wo die G20 sind. Wie weiter in Ägypten, die Verwirrung in Kairo und die Analyse von Arnold Hottinger. Wie weiter mit der UMP in Frankreich, denn wo ein großer Sieger ist, ist auch ein großer Verlierer. Weitere Themen, ganz schön schwierig, 1 Milliarde auszugeben, ganz schön gefährlich, in Gurtnellen zu sprengen und Sir Paul wird 70. Wir gratulieren, aber wir singen nicht. Darin hat er einfach ein bisschen mehr Erfolg. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch.
Griechenland hat die Parlamentswahlen wiederholt. Jetzt wiederholt sich auch die schwierige Regierungsbildung. Nur dass es diesmal klappen muss. Die Wahlsiegerin, die konservative Nea Demokratia mit Antonis Samaras, schafft's nicht alleine. Samaras hat sich an die Bildung einer Regierung der nationalen Rettung gemacht. Und eine möglichst breite soll das sein. Umgehend gab es eine Absage der radikalen Linken von Alexis Tsipras. Jetzt laufen diese Gespräche. Darüber sprach ich kurz vor der Sendung mit Nils Katritzke. Er ist Redaktor bei Le Monde Diplomatique in Berlin und als ausgewiesener Griechenland-Experte auf dem Laufenden, wo in Athen die Verhandlungen stehen. Ich fragte Nils Katritzke, was zeichnet sich ab?
Also derzeit verhandelt Samaras über die Regierungsbildung mit dem Vorsitzenden der PASOK, also der Sozialisten. Danach will er mit dem Vorsitzenden der Linksdemokraten, Kouvelis, diskutieren und das Ziel ist, eine Dreierkoalition zu bilden. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die PASOK ins Boot steigen wird. Völlig unklar ist im Moment, ob die DIMAR, also die demokratische Linke, dabei ist, weil die große Schwierigkeiten hat. Im Wahlkampf hat sie sich dafür eingesetzt, eine breitere Koalition zu bilden, unter Einschluss der Syriza, also von Herrn Tsipras. Und das klappt ja nicht, weil der schon abgesagt hat, was eigentlich auch zu erwarten war.
Dann ist das eher ein schlechtes Zeichen, dass die Koalition jetzt noch nicht steht.
Das ist kein schlechtes Zeichen, weil prinzipiell Samaras 3 Tage Zeit hat. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man heute Abend schon eine Entwicklung zum Positiven hin verkündet. Es klemmt eben nur bei der demokratischen Linken, die der kleinste Koalitionspartner wäre. Aber die anderen Parteien legen großen Wert darauf, dass sie nicht allein die Regierung bilden, denn PASOK und Nea Demokratia allein regieren würden, wären sie genau die beiden alten Systemparteien, für die viele Wähler das ganze Elend Griechenlands eben verantwortlich machen.
Sie sagen, die gemäßigten Linken tun sich jetzt schwer. Wieso sollten die jetzt mitmachen, nachdem sie in der Runde 1 dazu auch nicht bereit waren?
Sie kann das aus 2 Gründen. Erstens kann sie sagen, es muss unbedingt jetzt eine Regierung zustande kommen. Einen 3. Wahlgang kann sich das Land gar nicht leisten angesichts seiner ökonomischen Lage. Und sie kann zweitens sagen, die Syriza will ja nicht mal mit uns regieren. Sie hat ja schon sich zur Opposition erklärt. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, eben in diese 2er-Koalition zuzusteigen.
Angenommen, es kommt zu dieser 3er-Koalition, die Konservativen, dann die PASOK, die Sozialdemokraten und eben diese gemäßigte Linke. Welche Chance geben Sie dieser Koalition?
Also die Koalition hat die Chance, die ihnen Europa gibt. Das als Schlagwort. Wenn diese Regierung in Neuverhandlungen eintritt über die Bedingungen des griechischen Bailout-Programms, und das haben alle 3 Parteien auch im Wahlkampf gefordert, dann fragen sie sich natürlich, wie weit können ihnen die Europäer entgegenkommen. Wenn die Troika, also EU, EZB und IWF, nur ihnen sagen, okay, wir können 3 Jahre länger warten, bis ihr euer Defizit auf 3% gesenkt habt, dann wird es zweifellos nicht ausreichen. Es müsste dazu kommen, aus der Sicht jeder griechischen Regierung, ein Entwicklungsprogramm, was die Ökonomie anstößt durch Investitionen und andere Initiativen. Und zweitens auch eine materielle Erleichterung für die Sparpläne. Das heißt, man darf nicht zusätzliche Opfer der Gesellschaft und vor allem der ärmeren Schichten fordern, sonst geht das Ganze schief und die Opposition wird weiter Auftrieb bekommen und eine Regierung wird mit Sicherheit scheitern.
Bleiben wir doch noch kurz bei dieser Opposition. Samaras, der jetzt diese Regierung bilden soll, hätte ja eigentlich, Sie haben es gesagt, auch die radikale Linke, Syriza, dabei haben wollen, aber Alexis Tsipras markiert lieber die starke Opposition. Was droht der künftigen griechischen Regierung denn von dieser Seite?
Von dieser Seite droht ihr eigentlich nicht viel, weil die Opposition anerkannt hat, dass jetzt die andere Seite die Regierung bildet. Viel drohender ist das, was an der Basis der Gesellschaft vor sich geht. Wenn also die Verarmung weitergeht, wenn das Elend in den Straßen sichtbar wird, wenn die Gewerkschaften keine weiteren Einschnitte mehr hinnehmen in die Einkommen der Beschäftigten, dann in der Tat wird durch Streiks und andere Unruhen auch auf den Straßen sichtbar werden, dass das ganze Konzept gescheitert ist. Und dann muss jede Regierung fürchten, die Gesellschaft überhaupt noch zusammenhalten zu können.
Also das Mobilisierungspotenzial, das steigt?
Das Mobilisierungspotenzial steigt in dem Maße, in dem noch mehr Opfer von der griechischen Gesellschaft gefordert werden. Denn das haben alle Parteien im Wahlkampf gesagt. Die Grenze ist erreicht, die eine Gesellschaft verträgt, wenn sie einigermaßen friedlich noch funktionieren soll.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Nils Katritzke, der Griechenlandkenner ist Redaktor bei Le Monde Diplomatique in Berlin. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer mögen für ihre Gipfel um die ganze Welt reisen, doch die Probleme nehmen sie mit. Und so ist Griechenland als das Thema auch an den G20-Gipfel nach Mexiko gereist. Maren Peters auch. Sie ist im Badeort Los Cabos in Mexiko dabei, wo es jetzt 1,5 Tage einmal mehr um Krisen und Probleme geht. Ich fragte sie, ist Griechenland dort tatsächlich omnipräsent?
Das ist so, ja. Die mexikanischen G20-Gastgeber haben zwar eine breite Agenda von Finanzmarktstabilität über Ernährungssicherheit bis zur grünen Wirtschaft, aber schon jetzt ist klar, und der Gipfel hat ja noch gar nicht richtig begonnen, es wird vor allem um Griechenland gehen. Die G20 wollen von den Europäern wissen, wie es jetzt weitergeht in der Krise. Und das Interesse, das ist auch verständlich, denn die Krise hat ja jetzt schon Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Das Wachstum schwächt sich ab, auch in Schwellenländern wie Indien und China. Und gleichzeitig nimmt der Protektionismus weltweit zu. Als Quelle dieses Übels werden vor allem die Europäer ausgemacht, die ihre Krise nicht in den Griff bekommen.
Ja, und aber dort in Griechenland konnte ja das schlimmste Szenario verhindert werden. Die radikalen Linken sind nicht als Sieger hervorgegangen bei der Wahl. Es kommt zu einer Koalition der Reformwilligen. Die Märkte haben das kurz honoriert, aber das pendelt sich rasch wieder ein. Wie groß ist die Erleichterung tatsächlich?
Die Erleichterung ist natürlich riesengroß, dass in Griechenland nicht die Reformgegner das Ruder übernommen haben. Die G7-Länder, die ja Teil der G20 sind, das sind die alten Industrieländer, haben das kurz vor Beginn des Gipfels in einem Statement nochmal zum Ausdruck gebracht. Und sie hoffen natürlich, dass Griechenland im Euro bleiben wird und auch seine Sparzusagen einhalten wird. Das sei in aller Interesse, sagen sie. Aber es gibt natürlich trotzdem eine große Unsicherheit darüber, wie es tatsächlich weitergeht mit der Eurozone. Denn Griechenland ist ja nicht das einzige Sorgenkind. Da gibt es noch Spanien und Italien beispielsweise als große Länder. Und die Frage ist jetzt, ob es eine Bankenunion geben soll in Europa, in der Eurozone oder einen Fiskalpakt oder andere Optionen. Und darauf müssen die Europäer jetzt Antworten geben. Der Druck ist hier in Los Cabos deutlich zu spüren.
Die Euro-Schuldenkrise steht dort im Zentrum. Wird denn in Mexiko auch konkret was entschieden?
Nein, konkrete Entscheidungen sind hier sicher nicht zu erwarten. Die wird dann vielleicht der EU-Gipfel in 2 Wochen geben. EU-Kommissionspräsident Barroso und EU-Gipfelchef Van Rompuy, die werden hier in Los Cabos noch einmal betonen, dass sie zu Griechenland stehen, zu Beginn des Gipfels. Aber die Europäer selbst sind ja sehr zerstritten, was die weitere Linie angeht. Da wird es sicher noch viele Diskussionen geben. Abgesehen davon wird in Los Cabos hier wahrscheinlich ein Wachstumspakt verabschiedet werden, ein gemeinsames Bekenntnis zu Wachstum. Da können sich dann alle wiederfinden, was konkret das heißen wird. Das ist dann die ganz andere Frage. Bisher waren die G20 nicht sehr erfolgreich damit, ihre Versprechen tatsächlich auch in die Praxis umzusetzen.
Das war Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Sie verfolgt für uns den G20-Gipfel in Mexiko. Die Spannung in Ägypten steigt stündlich und die Konfusion wird immer größer. Der Muslimbruder Mohamed Mursi erklärt sich zum Sieger der Präsidentenwahl. Dasselbe tut sein Rivale Ahmed Shafik, der letzte Premier unter Mubarak. Doch eigentlich haben die regierenden Generäle die Macht im Land inzwischen an sich gerissen. In einem Verfassungsdekret hat sich der Militärrat zur alles entscheidenden Institution erhoben. Das heißt, der neue Präsident, ob Mursi oder Shafik, hat kaum Einfluss. Die Ägypterinnen und Ägypter schauen dem Machtcoup fassungslos zu. Irene Meyer beobachtet das in Kairo.
Da steht sie am Rand des Tahrir-Platzes, eine junge Frau. Offen trägt sie ihre Bücher unter dem Arm. Zeynab, Doktorandin der Ökonomie. Aber heute denkt sie nicht an ihre Arbeit. Heute kann sie kaum einen klaren Gedanken fassen. Bis zur Erschöpfung haben wir gekämpft für ein freies Ägypten und nun sind wir in dieser entsetzlichen Situation zwischen dem Regime und den Islamisten. Zeynab hat den Satz kaum beendet, da stürmt ein Mann auf uns zu. Mursi, Mursi, er wird uns in der ganzen Welt repräsentieren. Ägypten wird ein islamischer Staat, schreit er. Zeynab blickt angewidert weg. Die Muslimbrüder feiern auf dem Tahrir-Platz den angeblichen Sieg von Mohamed Mursi, doch am anderen Ende der Stadt bezeichnet Rivale Ahmed Shafik dies als reine Lüge, er, nicht Mursi, habe gewonnen. Beiden Lagern geht es um dasselbe, stellt Zeynab ernüchtert fest, nur um ihre eigenen Interessen. Auch die Muslimbrüder wollen nichts anderes als Posten, Macht und Geld, sagt die Doktorandin und wird schon fast wieder umgeschubst. Mursi ist der Sieger, Mursi ist der Präsident, schreit schon wieder ein junger Mann mit grüner Fahne. Die ägyptische Gesellschaft ist tief gespalten und die Revolutionäre sind verstört. Ich habe große Angst um Ägypten. Wohin steuert mein Land? Fragt Zeynep. Hossam Bagat von der ägyptischen Initiative für Bürgerrechte antwortet mit einem Wort: in eine Militärdiktatur. Seit der Auflösung des Parlaments und der nun veröffentlichten Verfassungserklärung des Militärrates bestünden daran keine Zweifel mehr, sagt Bagat. Die Militärjunta wäre zur unantastbaren, alles entscheidenden Institution, die niemand kontrollieren könne und die jetzt alle Macht an sich gerissen habe. Legislative, Exekutive und selbst die Verfassung wäre von ihr bestimmt. Sie könne ihr Veto bei jedem einzelnen Verfassungsartikel einreichen, sagt Hossam Bagat. Der neue Präsident wäre zur reinen Repräsentationsfigur ohne jede Kompetenz. Der Militärrat schließe ihn in seine Entscheidungen nicht ein, so sei es völlig ohne Belang, ob er Mursi oder Shafiq heiße, so Bagat. Weder könne der Präsident seinen Verteidigungsminister ernennen, noch den Armeechef und selbst das Staatsbudget wäre von den Generälen kontrolliert. Die Wahlen für ein neues Parlament seien in weite Ferne gerückt, sagt Bagat. Schlimmer als der schlimmste Albtraum sei dies. In den unabhängigen Medien wird scharfe Kritik am Militärrat laut. Bekannte Persönlichkeiten wie Nobelpreisträger El Baradei machen ihrer Empörung über Twitter Luft. Die Muslimbrüder stellen sich auf eine Konfrontation mit den Militärs ein. Sie wollen morgen das abgeriegelte Parlament betreten. Die jungen Aktivisten aber sind unendlich müde. Tarek, ein Bankangestellter, der im Zentrum Kairos zur Arbeit geht, sagt, sie müssten sich erst wieder sammeln. Von der Revolution ist nichts Greifbares geblieben, sagt Tarek. Aber innerlich hätten sie sich gewandelt. Vielleicht bringe ihnen dies eines Tages wieder die Kraft zurück zum Aufstand gegen die Generäle, die mit zynischer Strategie die unerfahrenen Aktivisten auseinanderdividiert hätten. Ende des Monats, so machte der Militärrat heute bekannt, solle der neue Präsident feierlich vereidigt werden. Unter dem Titel «Machtübergabe in zivile Hände». Die ganze Welt solle sehen, wie demokratisch Ägypten sei, heißt es in der Erklärung der Junta.
Fassungslosigkeit in Kairo, Irin Meyer von dort. Die Generäle sichern sich also die Macht. Was läuft da ab in Ägypten? Ich habe mit Nahostkenner und Publizist Arnold Hottinger gesprochen und ihn gefragt, wird Ägypten jetzt tatsächlich eine Militärdiktatur?
Eine vollständige Militärdiktatur noch nicht, aber das könnte sogar passieren. Es wird einen Präsidenten geben. Vielleicht wird er zu den Muslimbrüdern gehören. Es sieht so aus, als ob sie gewinnen würden, aber es ist noch nicht sicher. Und der wird dann irgendwie versuchen, Gegensteuer zu geben, aber er wird nicht sehr viel tun können, denn seine Macht ist sehr eingeschränkt. Aber immerhin, er wird die Legitimität der Stimmen, der Wahl hinter sich haben. Und ich glaube nicht, dass er ein Werkzeug der Militärdiktatur werden kann.
Aber was nützt es ihm, Präsident zu sein, wenn er überhaupt keine Macht hat?
Ja eben, überhaupt keine kann man auch nicht sagen. Er wird die Regierung ernennen, anscheinend nicht den Verteidigungsminister. Die Militärs wollen mitreden bei der Formulation des Budgets und die Militärs wollen auch alle gesetzgebende Gewalt übernehmen. Das Parlament ist aufgelöst und sie sagen, wir sind jetzt das Parlament.
Alle reden jetzt von einem Putsch, von einem Staatsstreich, aber es waren doch eigentlich Richter, die das Parlament aufgelöst haben aufgrund von Gesetzen. Das war also legalistisch.
Ja, nur die Gesetze sind ziemlich an den Haaren herbeigezogen worden und die Richter sind eben keine guten Richter. Es sind Richter aus der Zeit von Mubarak und Mubarak hat sie eingesetzt, um möglichst flexible Leute zu haben. Also es sind schon Leute, die den Militärs in die Arme gearbeitet haben.
Was wollen denn diese Militärs konkret?
In erster Linie ihre Privilegsituation bewahren, die sehr groß ist und vor allem in dem armen Land ein viel höheres Niveau hat als alle anderen Leute. Sie sollen zwischen 20% und 40% des Nationaleinkommens produzieren mit ihren Fabriken und mit ihrer Wirtschaftsbelangen. Ob das stimmt, weiß man nicht, denn es ist alles geheim. Das ist alles Militärbudget. Das Militärbudget wird nicht bekannt gegeben.
Was jetzt vorgeht in Kairo, in Ägypten, richtet sich primär auch gegen die Islamisten, gegen die Muslimbrüder. Die hatten sich aber doch eigentlich gesprächsbereit gezeigt gegenüber den Militärs. Das hat ihnen jetzt offenbar nicht geholfen.
Vielleicht nicht genug. Also sie haben eben die Wahlen gewonnen und sie wollten regieren. Und sie waren sich nicht dessen bewusst, dass es da eine Macht gibt, mit der man vorsichtig umgehen muss. Sie haben verhandelt mit ihnen, aber sie haben ziemlich hart immer wieder gesagt, also zum Beispiel das Budget, das werden wir jetzt übernehmen, das Militärbudget, das wird vom Parlament kontrolliert werden. Und das ist ein solches rotes Tuch, das hätte man gar nicht sagen dürfen, solange eben die Leute Macht haben.
Die Muslimbrüder sind ja auch alleine aufgetreten, sehr selbstbewusst, wie Sie eben gesagt haben, hätten sie sich besser mit anderen zusammenschließen sollen.
Ja, nur auch das war gar nicht einfach. Es gibt einen so tiefen Graben, und die Militärs haben auch wieder daran gearbeitet, diese beiden Hälften der Ägypter, die säkulare und die islamische, gegeneinander auszuspielen, sodass heute große Bitterkeit da ist auf beiden Seiten, nicht wahr? Jeder wirft dem anderen vor, er habe nicht kollaboriert.
Was droht denn den Muslimbrüdern jetzt?
Weiß man noch nicht. Es könnte eine Zusammenarbeit geben. Vielleicht würde es sie geben in den ersten 100 Tagen, nicht wahr, dieses neuen Präsidenten. Aber weil eben die Interessenlage so widersprüchlich ist, der Präsident will regieren, aber SCAF will ihn kontrollieren, könnte es sein, dass es zu Zusammenstößen kommt. Und dann ist eben wiederum diese Lage da, dass die Militärs letztlich die Stärkeren sind.
Hat denn das alles, was jetzt dort passiert, auch über die Grenzen hinweg Bedeutung? Es gibt ja Muslimbrüder auch in den Nachbarstaaten, in Syrien, in Tunesien. Ist das ein Rückschlag generell für Sie oder ist das sehr beschränkt?
Ich glaube, es ist mehr ein Rückschlag für die Idee der Demokratie. Tunesien hat die Demokratie, aber sie wackelt sehr. Und sonst ist sie nirgends durchgekommen. Und wenn sie in Ägypten, dem wichtigsten aller arabischen Staaten, durchgekommen wäre, so wäre das eben ein positives Zeichen gewesen für alle anderen. Und umgekehrt, wenn sie nicht da auch nicht durchkommt, ist es eben negativ.
Ein Rückschlag könnte man sogar sagen, oder gingen Sie sogar so weit zu sagen, die Revolution, die sei jetzt eigentlich rückgängig gemacht worden?
In Ägypten ist sie wieder auf dem Nullpunkt angekommen, aber es gibt die Leute, die sagen, wir haben es erprobt, wir können die Regierung zu Fall bringen. Und das hat es noch nie gegeben in Ägypten vorher. Und die sind immer noch da. Ob die Militärs die alle einsperren können oder ob sie noch einmal eine Revolution auslösen werden, so in den nächsten 3 bis 5 Jahren, das werden wir erleben.
Das heißt, es braucht einfach auch sehr viel Geduld für die Demokratisierung.
Natürlich. Also die Vorstellung, morgen kommt die Demokratie, das war eine gänzlich falsche Vorstellung. Und dann auch die Vorstellung, wenn gewählt wird, dann ist die Demokratie da. Nicht wahr? Dieser eine Akt macht die Demokratie. Man sah es sehr deutlich, es gibt eben keine demokratischen Richter in Ägypten. Und das hat sich jetzt gezeigt. Diese Macht, nicht wahr, die richterliche Gewalt, ist noch ganz im Stil von Mubarak befangen.
Das war Arnold Hottinger. Er ist Nahostexperte und Autor zahlreicher Bücher zum Thema. In Frankreich ist der Himmel rosarot. Sieg auf der ganzen Linie für die Sozialisten von François Hollande. Die Parlamentswahlen machen den Sieg perfekt. Der Parti Socialiste ist nicht nur im Senat, sondern auch in der Assemblée Nationale deutlich in der Mehrheit. Genauso klar steht nach der gestrigen Wahl ein Verlierer fest, die rechtskonservative UMP von Nicolas Sarkozy. Aber fürs Wundenlecken hat sie keine Zeit. Der Machtkampf um die Parteiführung hat schon angefangen. Aus Paris, Rudi Meder.
Lange war das Thema in Sarkozys UMP tabu. Doch jetzt spricht der frühere Premierminister Jean-Pierre Raffarin aus, was viele schon lange dachten.
La stratégie de Grenoble a échoué.
Die Strategie von Grenoble ist gescheitert. Die Strategie von Grenoble, das ist der scharfe Rechtskurs, den Sarkozy seit dem Sommer 2010 steuerte. Nach tagelangen Unruhen in der Banlieue von Grenoble hatte Sarkozy die Ausländer ins Visier genommen, die Schließung von illegalen Siedlungen angekündigt, die Roma stigmatisiert. Claude Guéant, Sarkozys Innenminister und als solcher für die Umsetzung der Strategie von Grenoble verantwortlich, wurde bei der Wahl vom Sonntag geschlagen. Guéant hatte den Rechtskurs mit Verbissenheit verfolgt, ja gar von der Überlegenheit der westlichen Zivilisation fantasiert. Er, Guéant, war am Sonntagabend sehr wortkarg.
Je suis déçu, bien sûr, mais je prends acte de ces résultats.
Ich bin enttäuscht und nehme Kenntnis von dem Resultat. Auch Nadine Morano, bis vor kurzem Sarkozys Ministerin für Berufsbildung und ebenfalls prominente Befürworterin des Rechtskurses, wurde abgewählt. Sie hatte in einem Interview mit dem rechtsextremen Magazin Minuit gemeinsame Werte mit dem rechtsextremen Front National ausgemacht. Der rechte Flügel der UMP, La Droite Populaire, wurde bei der Wahl besonders hart abgestraft. Er verlor in der Nationalversammlung praktisch die Hälfte seiner 41 Sitze. Alain Juppé, Ex-Außenminister und einer der starken Figuren in der Partei, meint wie Jean-Pierre Raffarin, es sei nun Zeit, den Schmusekurs mit dem Front National aufzugeben.
Je crois qu'une réflexion de fond est indispensable sur ce qui nous rassemble, sur le socle de nos valeurs et sur notre projet.
Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was uns eint, welches unsere grundsätzlichen Werte sind. Es herrscht da einige Verwirrung. Ich werde mich an dieser Diskussion beteiligen. Ich habe da ein paar Ideen und werde sie einbringen.
Je vais m'impliquer dans ce qui me paraît absolument indispensable. J'ai quelques idées là-dessus et nous allons en parler avec tous ceux qui veulent faire ce travail.
Juppé strebt einen Kurswechsel an und macht seinen Führungsanspruch geltend. Ähnlich äußert sich Ex-Premierminister François Fillon, der die Annäherung an den Front National wie Juppé schon lange mit Skepsis verfolgt.
Le temps du combat pour la reconquête commence, il commence ce soir, et je veux vous dire que pour ma part, j'y contribuerai de toutes mes forces au service de la France et au service de la République.
Der Kampf um die Rückeroberung der Macht beginnt heute Abend. Ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, zum Wohle Frankreichs und der Republik. Den bisherigen Generalsekretär der Partei, Jean-François Copé, erwächst also starke Konkurrenz im eigenen Lager, wenn es darum geht, im Herbst eine neue Parteiführung zu wählen. Der Machtkampf in der UMP ist lanciert.
Mit Rudi Meder aus Paris ist es 18.32 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Sprengkraft. Um die geht es in Gurtnellen am Gotthard und die hatten die Beatles vor 50 Jahren. Doch zuerst geht's ums Geld. Da war doch mal etwas mit einer sogenannten Kohäsionsmilliarde, dieser finanziellen Starthilfe für neue osteuropäische EU-Länder. Das Schweizer Stimmvolk stimmte ihr vor 6 Jahren zu. Jetzt zieht die Schweiz Bilanz und sagt, was mit diesem Geld bisher alles finanziert worden ist. Und das mag überraschen, aber es ist schwierig, das Geld überhaupt zu verteilen. Darum ist der größte Teil der Milliarde noch gar nicht ausgegeben. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Letzten Donnerstag ist die Frist abgelaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt musste klar sein, welche Projekte in Mittel- und Osteuropa mit dem Erweiterungsbeitrag der Schweiz unterstützt werden. Alle Gelder sind verpflichtet, können die Verantwortlichen heute verkünden. 210 Projekte habe man genehmigt, von der Lärmschutzwand in Slowenien bis zum Programm zur Wiedereingliederung von Straftätern in Tschechien. Doch die Zwischenbilanz fällt durchzogen aus, denn von der gesprochenen Milliarde sind bis zum heutigen Tag gerade mal 160 Millionen Franken auch tatsächlich ausbezahlt worden. Er müsse ehrlich sagen, dass er auch auf eine raschere Umsetzung des Programms gehofft habe, sagt der Leiter des Ressorts Erweiterungsbeitrag im Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Hugo Bruckmann.
Allerdings hat vor allem das erste Jahr sehr viel Zeit in Anspruch genommen mit dem Aufbau der Strukturen in den Ländern, mit der Rekrutierung von Personal. Die ganze Projektauswahl war einiges komplexer, als es damals geplant war. Hinzu kamen die verschiedenen Finanzkrisen, von denen auch die Länder betroffen waren. Und das hat dann zu gewissen Verzögerungen geführt.
Die Zusammenarbeit mit den Zuständigen vor Ort, lassen die Schweizer Verantwortlichen durchblicken, ist nicht immer einfach. Umgekehrt empfindet man die Schweizer Abwicklung der Kohäsionsprojekte bei den Begünstigten in Ost- und Mitteleuropa vielfach etwas umständlich. Die Verantwortliche für die Kohäsionsmilliarde im polnischen Ministerium für Regionalentwicklung, Małgorzata Wierzbicka, sagt auf die Frage, wie denn die Kooperation mit den Schweizern so laufe.
Well, it is difficult to say. It is not so easy.
Es sei nicht so einfach, sagt die Polin diplomatisch. Der Erfolg wäre sichtbarer, wenn man sich auf weniger Projekte konzentrieren könnte.
This assistance would be more visible if it were more focused on limited number of activities.
Tatsächlich wirken die vielen kleinen Projekte der Schweiz neben den Milliardeninvestitionen der EU bescheiden. Stellt sich die Frage, weshalb die Schweiz nicht mit der EU zusammenarbeitet. Kurt Kunz, Chef des Direktionsbereichs Ostzusammenarbeit in der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.
Die EU spricht Mittel für ihre Mitgliedstaaten. Wir sind nicht Mitglied der EU. Wir haben deshalb einen anderen Ansatz auch gewählt, der uns in sehr direkten Kontakt mit den einzelnen Staaten setzt.
Was aber auch die Abwicklung umständlicher macht, die jetzt ansteht. Die EU-Staaten müssen jedes einzelne Projekt im Voraus selber finanzieren. Erst nach Überprüfung der Belege beteiligt sich die Schweiz an den Kosten und dies auch nur zu 85%. Hugo Bruckmann vom SECO macht sich denn auch keine Illusionen.
Ich bin da ganz ehrlich, wenn wir 210 Projekte haben, dann können wir nicht denken, dass alle 210 Projekte wirklich reibungslos da über die Bühne gehen.
5 Jahre Zeit bleiben, um die Projekte nun in die Tat umzusetzen. Geld, das bis dann nicht beansprucht wird, verfällt ersatzlos.
Vor 2 Wochen stürzte bei Gurtnellen ein Stück Berg hinunter. Ein Arbeiter verlor dabei sein Leben. Heute gab es dort eine Sicherheitssprengung. Und einer riesigen Staubwolke stürzten so 2000 Kubikmeter Felsmasse zutal. Seit Tagen wurde das vorbereitet. 27 Sprenglöcher wurden gebohrt, in denen 300 Kilo Sprengstoff detonierten. Die Großaktion war ein Erfolg. Die Gotthardlinie soll ab dem 2. Juli wieder befahrbar sein. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Pünktlich um 12.30 Uhr erfolgte heute die Sprengung im Felssturzgebiet von Gurtnellen. Kaum war die Staubwolke verzogen, stieg ein Helikopter auf zum Inspektionsflug. Mit an Bord war Projektleiter Hans-Peter Bonetti.
Also wir waren die Sprengstelle überflogen jetzt. Es ist sehr ein sauberer Abriss. Man muss wenig nachbearbeiten. Es ist aber besser gekommen, auch geologisch, weder das wir gedacht haben. Hinten ist eine saubere Fläche, die jetzt gereinigt werden muss, einige Stellen, die ergänzt abgetragen werden, noch von Amt, aber es sieht gut aus.
Ab morgen werden Spezialisten der SBB Gelände und Bahnanlagen im Detail untersuchen. Vor Ort an der Gotthard-Bergstrecke sei jetzt das Maximum an Sicherheit erreicht, erklärte heute Philipp Goderon. Er ist Leiter Infrastruktur bei der SBB.
Es ist eine sehr komplexe, anspruchsvolle Operation. Wir haben im Moment 35 Leute nur für die Planung dieser Baustelle. Und wir rechnen, dass wir bis 300 Leute einsetzen werden in 3 Schichten.
Die Gotthard-Autobahn und die Kantonsstraße konnten nach der sprengungsbedingten Sperrung wieder freigegeben werden für den Autoverkehr. Nennenswerte Staus gab es keine. Auf der Gotthard-Bahnlinie soll der Verkehr in 2 Wochen wieder rollen. Philipp Goderon.
Also wir planen, die Gotthard-Strecke am 2. Juli wieder zu öffnen. Dafür brauchen wir 4 Phasen. Eine erste Phase in den nächsten 24 Stunden Beobachtung, Felssicherung. Nachher Phase 2 Räumung der Bahnstrecke. Nachher Phase 3 Wiederinstandsetzung. Und nachher eine 4. Phase, die wird noch Monate dauern. Wir werden einen Schutzdamm dort bauen mit den Materialien, die runtergefallen sind.
Viel Knochenarbeit steckte in der Sprengung heute und sie verlief hochpräzise und professionell. Doch die Stimmung danach war keine ausgelassene. In den letzten 2 Monaten sind an der Baustelle in Gurtnellen 2 Mitarbeiter tödlich verunglückt. Mancher Arbeiter hatte Mühe, in die Felsen von Gurtnellen zurückzukehren. Thomas Gasser von der Firma Gasser Felstechnik.
Also Sicherheit ist ja das A und O bei dieser Arbeit und wir können, meine ich, belegen, dass das auch immer eingehalten wurde. Aber es kommen natürlich emotionale Sachen. Wenn man einen Mitarbeiter dann nicht mehr um sich hat, dann wirkt das ganz anders, oder? Und das war da das Problem.
Natur lasse sich nicht theoretisch planen, sagt Gasser. Es brauche Respekt und viel Erfahrung. Sicherheit komme immer an erster Stelle. Bei aller Vorbereitung, sagt Thomas Gasser, habe er aber heute Morgen an die Schutzpatronin der Bergleute und Sprengmeister gedacht, an die heilige Barbara.
Also dieser Gedanke kommt dann meistens kurz vor der Sprengung, oder? Weil wir meinen, wir haben technisch alles gemacht, was man machen kann. Und dann brauchen wir vielfach noch das Quäntchen Glück und dazu soll uns die Barbara verhelfen.
Das war ein Beitrag aus dem von Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Ex-Beatle, einer der berühmtesten Musiker und Komponisten der letzten 50 Jahre, einer der reichsten Männer Großbritanniens, Paul McCartney. Seine Karriere führte ihn aus einem Arbeiterquartier Liverpools auf die Bühnen der Welt und zum Adelstitel, also Sir Paul McCartney. Er feiert heute seinen 70. Geburtstag. Kulturredaktor Eric Facon.
Montag, der 14. Juni 1965. Die Beatles arbeiten im Aufnahmestudio an einer neuen Langspielplatte. Zuerst führt der Bassist die Band durch einen lockeren, countryhaften Song. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Dann ändert die Band den Modus. Elektrische Instrumente ersetzen die akustischen, der Gesang wird ekstatisch. You tell lies, thinking I can't see. You can't cry, cause you're laughing at me. I'm down. Gleichen Tags wechselt der Bassist zur akustischen Gitarre und singt jenen Titel ein, der ihn für sich allein weltberühmt gemacht hätte. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Drei grundverschiedene Songs aus einer Feder, darunter dieses Yesterday. Drei Songs, die ganz verschieden gesungen werden müssen. Ein gelungener Arbeitstag für den noch nicht ganz 23-jährigen Paul McCartney. McCartney ist ein Schwerarbeiter, ein Perfektionist. Es kommt vor, dass er weiter an seinen Bassläufen feilt, nachdem die anderen schon heimgegangen sind. Er spielt auch Gitarre, Klavier oder Schlagzeug, wenn die Kollegen nicht zugegen sind. Und er schreibt gemeinsam mit John Lennon, vielfach aber auch allein, die zugänglichsten Lieder der Beatles, etwa Hey Jude oder Get Back und viele weitere mehr. Einfache Songs, die es nicht sind. Lieder, die klingen, als hätte es sie schon immer gegeben. Ein musikalischer Tausendsassa, für den Musik immer ein Ganzes war. Nicht nur der Rock'n'Roll, den er und seine Freunde auf den Schallplatten der Matrosen im Hafen von Liverpool hörten. Wie wir aufwuchsen, hörte ich die Lieblingslieder meines Vaters, John, die seiner Mutter. Als wir dann anfingen, Rock'n'Roll-Songs zu schreiben, ist das natürlich mit eingeflossen, sagte McCartney 2012 an einer Pressekonferenz.
When we grew up, you know, we had my dad's era of songs, or in John's case, his mother's era, that we were listening to. And then when we came to write rock and roll songs, this informed the rock and roll songs.
Zum Beispiel hier, Penny Lane, ein Stück, das in der Pop-Hit-Parade genauso wirkt wie im Pub. Eine warmherzige, augenzwinkernde akustische Postkarte über den blauen Vorstadthimmel über Liverpool und die eigenartigen Menschen, die diese Ecke der Welt bevölkern. Penny Lane. Paul McCartney hat das Ende der größten Band aller Zeiten überlebt. Er hat sich eine eigene Karriere gebaut, solo und mit der Band Wings. Manchmal glitt er ohne die Selbstkontrolle der Beatles ins allzu seichte ab. Und doch bleibt er bis heute der Schwerarbeiter, dem vieles leicht fällt. Einer, der immer noch quicklebendige Konzerte gibt, der heute noch bemerkenswerte, sogar abenteuerlustige Alben herausgibt. Einer, der weiter Songperlen schreibt. Etwa, wenn er sich den Songs aus den 30er Jahren widmet. Zwischen die Klassiker aus Amerika schmuggelte er noch einen eigenen Song, der von damals stammen könnte und doch ein typischer McCartney ist. My Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine. My Valentine.
This Love of Mine, immer wieder gut für einen Song. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Markus Mucklin, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.